Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wissenschaft kontrovers bei Radio Lora. Mein Name ist Lisa Popp und zusammen mit meinen beiden Kollegen Günter Löffelmann und Wolfgang Göde begrüße ich Sie und euch zu dem heutigen Thema The Great Reset, der große Umbruch. Wir bestreiten die Sendung heute wieder zu dritt, denn du, lieber Wolfgang, hast dir zu dem Thema eine Menge Gedanken gemacht und eine Veröffentlichung darüber geschrieben mit dem Titel Systemischer Reset jetzt und dem Untertitel 20 Einwürfe zu Zivilgesellschaft und Bürgerwissenschaft. Bevor wir auf deine Bitte eingehen, dir darüber Löcher in den Bauch zu fragen, glaube ich, sollten wir vorher kurz über den Begriff des Great Resets reden. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Bekannten über das Thema geredet und die meisten wussten nicht so wirklich, was mit dem Begriff anzufangen. Ich würde also zum Einstieg einmal kurz zusammenfassen, woher der Begriff kommt und was damit gemeint ist. Im Juni 2020, also letztes Jahr, hat das Weltwirtschaftsforum eine Initiative gestartet mit dem Titel The Great Reset, also der große Umbruch oder der große Neustart. Vorgestellt wurde die Initiative vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab und Prinz Charles. Die Idee dahinter ist, die Covid-19-Krise als Gelegenheit zu nutzen, an den bestehenden Systemen ein wenig zu rütteln. Dabei geht es um den Umgang mit der Krise, die Erholung davon und vor allem darum, wie man in der Zeit danach zu einer nachhaltigeren und faireren, inklusiveren Weltwirtschaft gelangen kann. Es gibt auch ein gleichnamiges Buch zu dem Thema von Klaus Schwab und einem Co-Moderatoren. Und natürlich tummeln sich mittlerweile die verschiedensten Verschwörungstheorien um die Initiative. Also ob da eine dunkle Führungselite die neue Weltordnung einführen will. Lieber Wolfgang, systemischer Reset jetzt, das ist der Titel deiner Gedankensammlung. Du scheinst also keine Angst vor dem großen Umbruch zu haben?
Ja, vielen Dank, Lisa, für diese Einführung und für die Rahmung des Ganzen. Gute Frage. Also mich hat es ja erwischt. In dem Sinne, dass ich über die Pandemie hier in Kolumbien geblieben bin, dass wir völlig neue Verhältnisse hatten, in die ich mich einleben musste. Ich bis heute, bis auf einen kurzen Aufenthalt nach München, nicht zurückgekehrt bin. Und eigentlich, ja, mein Leben Kopf steht und ich es wieder auf die Beine stellen musste. Insofern, ich musste reagieren. Aber ich hätte, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich, glaube ich, wie die meisten Menschen auch nicht nur Respekt, sondern auch möglicherweise Angst davor. Denn wir alle wollen ja irgendwie, dass unser Leben relativ normal, ohne große Ausschläge nach oben, unten, rechts und links weitergeht. Aber insgesamt glaube ich, vom Kopf her, wir brauchen diesen Reset. Ich bin besonders auf dieses Thema gekommen und habe deshalb dieses Arbeitspapier geschrieben, weil am Anfang der Pandemie hieß es immer, wir pegeln uns auf ein neues Normal ein. Das fand ich faszinierend. Es gab auch ganz viele Ansätze, Gedanken dazu. Und je länger die Pandemie anhielt, desto weniger war von dem New Normal, von der neuen Normalität die Rede, desto mehr schien man sich wieder mit dem alten Normal abzufinden, anzufreunden und die alte Kugel weiterzuschieben.
Punkt. Angst hat man ja eigentlich nur vor etwas, was man nicht so genau kennt, was man nicht so gut einschätzen kann. Wenn ich die Kritik an dem Entwurf von Prinz Charles und von Herrn Schwab richtig verstehe, dann kann man die zusammenfassen, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, viel Angst braucht man da eigentlich nicht haben. Und dein Papier, Wolfgang, das kennst du selber ja am besten. Vielleicht kannst du mal die Eckpunkte deines Resets kurz umreißen.
Ich habe, glaube ich, drei Punkte festgemacht. Zum einen, in der Demokratie, dass mit Wählen ist der Kuchen nicht gegessen, so wie jetzt im September. Es kommt immer auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger an. Das heißt, nach dem Wählen beginnt eigentlich richtig die Arbeit, dass wir uns alle einbringen, unser Gemeinwesen. Und das ist die Plätze, auf denen wir uns einbringen, das ist die Zivilgesellschaft. Dazu können wir später vielleicht noch weiteres sagen. Wählen an sich begünstigt viele alte Trends. Zum Beispiel hat die CDU immer damit gewonnen, dass bloß keine Experimente, das ist seit, glaube ich, den 50er Jahren irgendwie die Melodie, und die funktioniert, weil die meisten Leute Angst vor Änderung haben. Deshalb glaube ich, habe ich einen Begriff in die Diskussion geworfen, eine Demarchie. Das ist so, wie man Schöffen am Gericht wählt, dass ein Teil der politischen Repräsentanten per Los bestimmt werden. Nicht gewählt, sondern per Los. Das hat in der Rechtsprechung wunderbar funktioniert. Und das könnte auch, da gibt es erste Versuche, unter anderem in den Niederlanden, könnte auch in der politischen Repräsentation funktionieren. Dann, einen großen Teil habe ich auf die Forschung abgewälzt. Forschung ist sehr elitär. Forschung bestimmt die Taktzahl unserer Zivilisation, unseres Fortschritts. Und Forschung ist beinahe und Wissenschaft mittlerweile so heilig wie die katholische Kirche und der Vatikan. Unangreifbar. Und ich glaube, es müssen viel mehr Bürger in die Forschung eingreifen, so wie das in der Europäischen Union, in den EU-Forschungsplattformen ist. Da wird kaum ein Forschungsprogramm verabschiedet, wenn dort nicht Bürgerpartizipation mit dabei ist. Also Teilnahme von Bürgern, die sagen, wie das Forschungsprogramm ausgehen soll, wie es evaluiert wird, und was Sie, die Bürger, die Gesellschaft von dem Forschungsergebnis haben können. Das sind so mal so verschiedene Eckpunkte.
Ja? Warum braucht man denn ein Reset?
Weil Politik, Wirtschaft, der Fortschritt die Eigenart hat, wie unsere Computer, ab und zu mal abzustürzen, stehen zu bleiben. Und da haben wir glücklicherweise die Reset-Taste, die ihr, wir alle, die Hörerinnen und Hörer bestimmt benutzt haben. Ich sehr häufig, habe zwar einen guten Computer, aber auch der ist nicht gefeit. Reset in diesem Sinne heißt, dass wir uns mal einfach alle zurück, siehe Monopoly, auf Los müssen und gucken, wo sind wir, wo wollen wir hin, kritische Bilanz machen und auch all das, was sich so eingeschlichen hat an Defiziten, an Gewohnheiten, an anfechtbaren Gebräuchen, Traditionen einfach mal ausjäten, zurücklassen und den Kopf durchpusten lassen mit Blick in die Zukunft zu neuen Ufern. Das ist, was ich populärerweise übernommen habe mit Reset, aber anscheinend ist das Weltwirtschaftsforum ja auch auf diesen Begriff eingestiegen, namentlich Lisa.
Warum glaubst du, ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für so einen Umbruch? Es gab ja jetzt schon andere Krisen, globale Krisen, auch die Wirtschaftskrisen. Es gab die sogenannte Flüchtlingskrise, es gab die Atomkrise in Fukushima. Warum glaubst du, ist jetzt die Covid-19-Krise der Zeitpunkt, dass vielleicht wirklich was Großes passieren könnte?
Naja, außer den Zweiten Weltkrieg, den ich nicht mehr miterlebt habe, aber ich bin in der Zeit danach aufgewachsen und sozialisiert worden. Außer dem Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Welt mit dem Ende des Krieges haben wir solche Krisen seither, also in wie viel, 50, 55, 75 Jahren nicht mehr erlebt, denke ich. Diese Covid-Krise, die steckt uns ja allen in den Knochen, glaube ich. Es war ja unglaublich, wie innerhalb von weniger Tage die Welt zusammengeschnurrt ist, die Grenzen zugingen, die Flugzeuge am Boden blieben, alle irgendwie verstört, aber auch irgendwie gespannt auf die Nachrichten warteten und guckten, was tut sich denn da? Sind wir jetzt alle irgendwie ein Teil dieser großen Pandemie? Sind wir alle werden wir alle sterben? Gibt es eine Hilfe? Wie wird sich das weiterentwickeln, dieses Virus? Das war für die schon einschneidend. Und damit auch die Diskussion, können wir so weiterleben? Denn diese Krise war ja auch, da hatten Günther und ich in einem Gespräch, in einer Debatte über, wie wir wissenschaftlich mit der Krise umgehen, uns schon Gedanken gemacht. diese Krise war ja auch menschengemacht. Warum? Weil sie nicht von alleine ausbrach, sondern durch ganz bestimmte kulturelle Verhaltensmaßnahmen in China. Nicht? Aber nicht nur dort. Je mehr wir uns ausbreiten, je mehr Menschen auf dieser Welt leben, je mehr die natürlichen Habitate der Wildtiere eingegrenzt werden, desto mehr machen wir uns zum Ziel von Viren, für die es bisher keine Abwehr gab. Nicht? Wenn wir also all die Wälder abholzen und die Tiere aus den Wäldern kommen und sich mit den Menschen vermischen, sind wir prädestiniert, uns einen Virus einzufangen, der sehr schnell aufgrund der Mobilität der Welt zu einer Weltbedrohung werden kann. Und das wird auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ich glaube, darüber sind sich alle Menschen ziemlich einig. Das heißt also, dass dieser Zeitpunkt, dieser Ausbruch dieser Pandemie ein guter Zeitpunkt war, sich über ein Reset, über ein Neubeginn, über all das, was wir falsch machen, Gedanken zu machen. Nicht nur eben über diese Pandemie, über das Gesundheitliche, sondern wie wir leben, die ganze Klimakrise, über unser seelisches Rüstwerk, dass immer mehr Menschen der Angst, der Depression, dem Burnout verfallen, dass immer mehr Menschen sich isoliert fühlen. Und vieles mehr. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Sachen auf dieser Welt, in unseren Gesellschaften, die einfach bei allem Fortschritt und bei allem Optimismus einfach daneben gehen.
Nochmal zurück zu deinem Papier, Wolfgang. Wo willst du denn hin? Wo steuern wir denn hin oder sollten deiner Meinung nach hinsteuern? Was ist das Ziel?
Das Ziel, glaube ich, ist nicht unbedingt, was vielleicht in dem, was ich gesagt habe oder in dem Begriff mitschwingt und intoniert ist, dass wir alles abwracken, dass wir alles abreißen und alles neu aufbauen, sondern dass wir eine neue Balance schaffen. Weg von diesen extremen Ausschlägen, dass alles nur dem Diktat der Wirtschaft folgt, dem Wachstum. Immer mehr arbeiten, immer mehr digitalisieren, immer mehr Ressourcen der Natur verbrauchen, sondern das, was wir natürlich in Deutschland zum guten Teil schon angelegt haben, eben Verständnis für die Natur, Nachhaltigkeit, Leben in dem Sinne, dass wir weniger verbrauchen, wo Deutschland sehr weit entwickelt ist. Aber der Rest der Welt hier in Lateinamerika, USA, wenn ich mir China anschaue, wie da die Kohle verheizt wird, um Strom zu machen, damit die Wirtschaft wachsen kann. Diese Botschaft ist in großen Teilen der Welt noch lange, lange, aber lange nicht angekommen. Und bei uns in den politischen Hierarchien und Weichenstellern, außer Sonntagsworten, außer das, was beim Weltwirtschaftsforum rezitiert wird und deklamiert wird, auch nicht, weil es zu starke Lobbys gibt, Wirtschaftslobbys, die dagegen sind und sich am Ende gegen die Politik durchsetzen.
Das hört sich nach einem großen Aufgabenpaket an. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause und hören uns dann gleich wieder.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Willkommen zurück beim zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers mit dem Thema The Great Reset. Jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, dass wir wohl gerade in einer Situation sind, wo eine große Reform, ein großer Neustart nötig wäre oder wünschenswert wäre. Und jetzt würde ich ganz gern genauer auf deine Veröffentlichung eingehen, Wolfgang, und dich da erstmal zitieren. Und zwar hast du im zweiten Kapitel, das heißt das kranke System, geschrieben: Bei den Menschen ist ein wachsendes Unbehagen mit ihrem System zu konstatieren. Helfen Reformen und wenn ja, welche? Oder müssen wir tiefer ansetzen? Sind die Wurzeln noch gesund? Müssen wir möglicherweise sogar den Geist der Aufklärung in Frage stellen uns zu einer großen abendländischen Geisteswende durchringen, einem systemischen Reset neue Horizonte definieren. Jetzt ist die Frage, die Aufklärung in Frage stellen. Die Aufklärung, das war ja der Ruf nach Vernunft, nach Naturwissenschaften, nach Bildung, Gemeinwohl, Individualismus. Das sind ja eigentlich alles ganz gute Errungenschaften, so haben wir es zumindest in der Schule gelernt. Was meinst du genau damit, dass wir die Aufklärung hinterfragen?
Genau. Also auch ich glaube, dass die Welt von der Aufklärung profitiert hat, dass wir dadurch mehr Gleichheit bekommen haben, zumindest in Europa, mehr politische Beteiligung, die Demokratie, das war die Demokratie. Es wird gemeinhin, und so haben wir es in der Schule gelernt, der Aufbruch, der Meilenstein für die Neuzeit. Das ist wohl richtig. Allerdings gehen damit auch große Nachteile einher, die ich in meinem Arbeitspapier versucht habe zu beschreiben. Es entstand der Machtanspruch des weißen Menschen, der Europäer, die sich mit der Aufklärung, weil sie sich auch empowered fühlten, als Individuen, die in die Welt ausströmten, nach Nordamerika, nach Südamerika, nach Afrika und haben sich dort die Welt unterworfen. Siehe die ganzen Indianer in Nordamerika, die ihr Leben haben dafür lassen müssen, heute allenfalls noch in Reservaten überleben. Die Spanier haben eigentlich 90% der indigenen Bevölkerung von ganz Südamerika ausgelöscht, direkt, weil das eben nicht gläubige Katholiken waren, sondern ihrer Sinne Heiden, und indirekt wiederum durch Ansteckung, durch Viren, durch Grippe, durch Pocken etc. pp. Wenn wir von Holocaust sprechen, dann ist das nicht nur, glaube ich, eine deutsche Schuld gegenüber den Juden aus dem Zweiten Weltkrieg und davor Nationalsozialismus, sondern da sind auf jeden Fall auch die Spanier mit genannt, die einen ganzen Kontinent eigentlich ausgelöscht haben. Und Afrika, da kann man viele Schwarzafrikaner fragen, hat eine ähnliche Kolonialgeschichte. Das, glaube ich, hat alles sehr stark mit dem Geist der Aufklärung zu tun. Der weiße Mensch empowered, nicht mehr abhängig von Königen, von Herrschaftshäusern, sondern geht in die Welt hinaus, ob das bei sich zu Hause ist oder in Übersee, und unterwerft sich die Welt, macht die Welt sich untertan. Mit den Naturwissenschaften natürlich hat die Aufklärung auch zur Geburt der modernen Naturwissenschaften geführt. Logisches Denken, neue Erkenntnisse sammeln, nicht mehr an die Kraft von Zauberei oder Religion zu glauben. Aber wenn wir über die Probleme der heutigen Welt, den Klimaschock, der ja gerade in diesem Sommer nicht nur in Deutschland in aller Munde war mit den Überschwemmungen, sondern auch hier in Lateinamerika. Wenn wir das alles kritisieren, dann hat natürlich das auch seine Wiege in den Naturwissenschaften. Die Dampfmaschine, das Auto ist eine moderne Dampfmaschine, Verbrennung, Anreicherung der Atmosphäre mit Giftstoffen, mit Stoffen, die die Wärme ansammeln, etc. pp. Erhöhte Mobilität, jahrtausende lang hat der Mensch mit Pferden seine Mobilität bestritten. 10 km/h war die Geschwindigkeit, mit der auch die Post gereist ist. Und das ist innerhalb kürzester Zeit durch die Eisenbahn, durch Flugzeuge und auf den Kopf gestellt worden. Und hat natürlich immer mehr Ressourcen aufgefressen. Ne? Und in diesem Kreislauf stecken wir. Insofern glaube ich auch, ohne es vorher abgesehen haben zu können, was diese Aufklärung mit sich bringen wird. Also keiner ist unbedingt schuldig daran, aber auch deshalb ist es Zeit, innezuhalten und zu gucken, wohin hat uns die Aufklärung gebracht und was können wir machen, um eine neue Aufklärung auf den Weg zu bringen und dieses Wort, dieses schöne Wort, eine Neo-Aufklärung oder Aufklärung 2.0, habe ich dem deutschen Physiker und Biologen Ulrich von Weizsäcker geklaut, der seit mehreren Jahren dafür die Werbetrommel rührt und auch gerade in Zeiten der Pandemie im letzten Jahr an vielen Universitäten unterwegs war und dafür geworben hat. Allerdings, und das ist mein letzter Satz dazu, er sagt es nur sehr allgemein. Er hat keinerlei Rezepte, er hat keinerlei Strategien dafür bisher vorgelegt, wie eine solche Aufklärung 2.0 aussehen könnte.
Ich glaube, das ist das große Problem, dass das Ganze auf so einer sehr abstrakten und Ebene stecken bleibt, mit der man wenig anfangen kann. Es steht also jetzt der Begriff Aufklärung 2.0 im Raum und keiner kann sich momentan was darunter vorstellen. Wie kriegen wir das auf eine Ebene, wo das Ganze ein Bild kriegt und wo sich vielleicht auch Handlungsanweisungen daraus oder Empfehlungen daraus ableiten lassen?
Ja, das habe ich ja versucht, das ist deine Eingang der Sendung gestellte Frage, Günther, das habe ich ausführlich in dem Arbeitspapier beantwortet und das will ich hier nochmal ein bisschen wiederholen. Ich glaube, dass von der Zivilgesellschaft als von einem weniger organisierten Teil der Gesellschaft Vereinen, Leute, die sich für das soziale Ganze, für das Gemeinwohl engagieren, dass hier eine ganz große Kraft drin steckt. Also nicht allein in den politischen Parteien und in der Wirtschaft, sondern alle die Leute, die in dieser Zivilgesellschaft eng oder weniger eng organisiert sind. Die, glaube ich, können eine Änderung herbeiführen. Warum? Weil sie, ich nehme ein ganz hartes Wort, weniger korrumpiert sind. Die stecken weniger im System drin. Die sind nicht eingebunden in irgendwelche Seilschaften, müssen irgendjemand weiterhelfen, wie das oft in der Politik und Wirtschaft ist, damit man selbst Karriere macht, sondern sie haben die Freiheit, selber zu entscheiden, was sie wollen. Und sie haben auch die Freiheit, durch ihr Engagement frischen Wind in die Wirtschaft, in die politische Debatte zu bringen. Und das fehlt bisher. Wir drehen uns im Kreis und all das, was ich in dem Wahlkampf sehe, der sich bisher entsponnen hat für die Wahlen, Bundestagswahlen Ende September, sehe ich nicht unbedingt Hoffnungsschimmer, dass sich viel verändern wird, sondern es sind eigentlich die gleichen Schoten, das sind so die gleichen Blasen, die schon seit lange im Gespräch sind. Also um das zu Ende zu bringen, ich sehe in der Zivilgesellschaft ganz viel Potenzial. Zivilgesellschaft, die sich zum Beispiel in Bürgerräten ausdrückt, die ein Kontrollgremium für die Politik sein könnte, dass also Bürgerräte immer wieder versuchen, das, was die Politik macht, zu kontrollieren und sie dafür auch eine Macht bekommen, das zu machen. Ich hatte die Bürgerforschung erwähnt, dass Bürger mehr Einfluss haben auf das, was in der Forschung passiert. Insofern dreht sich das bei mir in meinem Gefühl alles um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Wobei ich, das ist mein letzter Satz, das soll jetzt kein Patentrezept sein, nicht das gesamte Heil in der Zivilgesellschaft sehe. Ich denke, man müsste manchmal auch wieder mehr zentralistische Strukturen haben, weniger Diskussion, mehr jemand, dass jemand sagt, von oben nach unten, so machen wir es jetzt, und damit auch ein Tempo und Schnelligkeit in die Entscheidungsprozesse kommt.
Ich habe dich eigentlich die ganze Zeit so verstanden, dass dein Reset von unten nach oben funktioniert. So hast du es ja auch im Wesentlichen beschrieben. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, wie viele müssen denn eigentlich mitmachen, damit dieser Zug ins Rollen kommt. Also so ähnlich wie bei der Herdenimmunität, wo wir sagen, da brauchen wir 80%, die müssen mitmachen, damit das Ganze einen Effekt herstellt. Wie viel müssen da mitmachen? Weil unter uns gesagt, wir haben jetzt in wenigen Wochen die Bundestagswahl. Ich habe das Gefühl, dass das Unbehagen, mit dem dich die Lisa zitiert hat, mit dem Unbehagen in der Bevölkerung, dass das so weit vielleicht gar nicht her ist, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung die Stabilität wählen wird, dass ein signifikanter Anteil sagen wird, uns geht's doch gut, wir wollen eigentlich gar nichts ändern. Und dass dieser Anteil verhindert, dass hier was vorwärts kommt. Also ich bin der Meinung, man bräuchte sowas wie einen fast schon einen Totalitarismus, um so einen Reset in die Wege zu leiten.
Ich glaube auch, dass der Startpunkt, der schwierig ist, weil wir als Zivilgesellschaft uns ja oft so fühlen, als müsste uns jemand das erst vorgeben. Also, dass wir sagen, okay, ich das mit den Autos, dass ich kein großes Auto fahre, würde ich machen, wenn das ein Gesetz von oben wäre. Und auch die Wirtschaft sagt, wir würden die nicht mehr produzieren, wenn das ein Gesetz von oben wäre. Also jeder schiebt so ein bisschen dem anderen diesen ersten großen Handlungsschritt in die Schuhe. Und ich wüsste jetzt auch, also es ist spannend, rauszufinden, was man in der Zivilgesellschaft tun könnte, dass von da dieser erste auslösende Schritt kommt.
Können wir denn im Sinne eines Constructive Journalism nach Beispielen suchen, nach Gesellschaften vielleicht suchen, wo das Ganze schon funktioniert hat?
Ja, ich war neulich in einer Diskussion, da sagte jemand und sagte Statistiken dazu, dass ein Großteil der grünen Wähler sich ein Leben ohne Auto gar nicht vorstellen kann. Das fand ich interessant und zeigt auch die Heuchelei, in der wir alle stecken. Da nehme ich mich nicht aus. Wir leben alle sehr gut auf Kosten des Restes der Welt natürlich auch, weil wir immer noch eine Exportnation sind. So, Heuchelei, das ist der Nummer stecken wir alle ein bisschen. Wer kann es auslösen, diesen Reset? In der Historie, das ist fast ein Gesetz, glaube ich, sind es immer wenige Leute gewesen. Eine ganz kleine, nennt man es Elite, nennt man Führerschaft. Wenige Leute, die, weil sie eine Idee gehabt haben und sich dafür eingesetzt haben, haben es auf irgendeine Weise geschafft, vielleicht auch, weil die Zeit dafür reif war. Genaues weiß man eigentlich nicht, wie sich große Ideen durchgesetzt haben. Aber es fing immer mit wenigen Leuten an. So, das ist schon mal, glaube ich, ein Gesetz der Historie. Wenn wir auf Deutschland schauen, dann haben wir im Vergleich mit dem großen Rest der Welt, und ich schaue da immer hier auf Lateinamerika, ich schaue auf die benachbarten USA, haben wir sehr viele Menschen, die sich für eine neue Art von Leben einsetzen. Ob das all die Menschen sind, die vegetarisch sich ernähren, was hier in Südamerika noch ein völliges Unding ist. Die Leute werden verlacht, weil hier das Tier für die Menschen leiden muss, nach wie vor. Es gibt keine Tierrechte. Oder wenn ich mir anschaue, mein Gott, jeder will, sobald er ein paar Kröten in der Tasche hat, sich ein Moped kaufen. Damit wird er dicker, weil er nicht mehr geht. Und das nächste ist dann das Auto. Und das nächste ist dann der SUV. So, ne? Es scheint einfach ein Gesetz der Menschheit zu sein. Im Vergleich dazu sehe ich in Deutschland ganz, ganz viele Menschen, die damit irgendwo abgeschlossen haben, die kein Auto mehr haben, die vielleicht bei Stadtauto oder irgendwie Rent-a-Car, bei diesen ganzen vielen modernen Einrichtungen, wenn sie ein Auto benutzen müssen, davon Gebrauch machen. Leute, die wirklich sehr fortschrittlich sind, die mit weniger Geld auskommen, die ihr Leben ganz ohne Plastik führen. Und. Also insofern sehe ich mehr als einen nur Bodensatz dafür. Ich sehe einen Katalysator, der allerdings bisher noch wenig Macht gewonnen hat Und es gibt zwar die Partei der Grünen, aber ob die sich dann am Ende durchsetzen, auch nach den Bundestagswahlen,
Fridays for Future
bleibt abzuwarten.
Bitte? Initiativen wie Fridays for Future, Bewegungen?
Auch das, obwohl die ja so ein bisschen abgesagt sind. Das hat man ja jetzt nicht mehr so viel gehört, glaube ich, oder?
Ist auch mein Eindruck, ja.
Und die Grünen werden nach wie vor noch als Verbotspartei verschrien von vielen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Musikpause und hören uns gleich wieder.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Willkommen zurück zum dritten Teil unserer heutigen Ausgabe mit dem Thema The Great Reset. Also, wir als die Zivilgesellschaft haben also verschiedene Hebel, um uns an einem Umbruch zu beteiligen oder ihn vielleicht sogar loszutreten. Dazu zählt unser Konsumverhalten, aber zum Beispiel auch unsere Wahlstimme, das Thema hatten wir gerade. Jetzt ist die Frage, sind wir im Moment mutig genug, um da ganz neue Wege einzuschlagen oder wird die Wahl dann doch wieder relativ konservativ ausfallen, beziehungsweise dass wir uns auf gemachte Betten legen?
Also wenn du mich fragst, Lisa, ist da an dem, was du am Ende gesagt hast, ist das der Sprit, der die Welt regiert, dass wir am Ende kommode sind, bequem, dass bei allem Aufbruch die Angst, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, bei allen, besonders Amtsträgern, immer mitspielt. Und wie kann es anders sein? Wir sind alle irgendwie peergesteuert, nicht? Unsere Peers bestimmen, was wir denken. Und jeder, der zu extrem denkt, wird irgendwie fällt raus aus dieser Peergemeinschaft. Das ist so wie in den Herden. Die müssen sich auch alle anpassen. Na? Und da ist ein großes Problem. Gleichwohl es viele Menschen wiederum in der Politik, in der Kunst, in der Forschung, in der Historie gegeben hat, die sich aber verdammt weit rausgelehnt haben und damit dann aber auch wiederum Gefolgschaft gewonnen haben. Also es ist ein sowohl als auch, aber grundsätzlich haben wir als Menschen, glaube ich, alle Angst, diese beherzten größeren Schritte zu tun, weil uns die Rache der anderen sofort einholt.
Also ich glaube auch, dass die bevorstehende Bundestagswahl so eine Art Prüfstein wird, wie groß die Bereitschaft der Bevölkerung ist, etwas zu ändern. Und ich bin da ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch, auch wenn man die Umfragen anschaut, wenn man jetzt auch das vor einigen Tagen stattgefundene Triell der Kanzlerkandidaten sich anschaut, finde, da ist bei den einstmals etablierten Parteien wenig Aufbruch zu spüren. Und letzten Endes haben sie dann, wenn man die Stimmen zusammenaddiert, trotzdem noch an die 50% der Stimmen, die sie auf sich vereinen. Dann nehmen wir noch die FDP dazu, die in dem Zusammenhang sicherlich auch nicht für neue Wege steht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Und manchmal frage ich mich, ob man nicht so sehr auf den großen Wurf warten sollten, sondern ob man eher in so Mikroprojekten denken sollte. Also frei nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Und wenn es gelingt, jetzt über Kampagnen, nicht über Strukturen, das Denken und damit auch die Bereitschaft der Leute, was in die Wege zu leiten im Sinne einer Aufklärung 2.0, was in die Wege zu leiten im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von einer anderen Form des Wirtschaftens.
Du meinst, dass wir uns dann von der Politik loslösen sollen und das quasi unabhängig von unserer Wahlentscheidung im Alleingang durchziehen müssen.
Richtig, genau. Was es dazu einfach bräuchte, das ist ein Konsens innerhalb einer gewissen Anzahl an Menschen in der Bevölkerung, tatsächlich etwas zu ändern. Und du hast schon recht, Wolfgang, auch wenn ich mich umschaue, dann gibt es hier gerade in München natürlich viele Leute, die haben das Auto verräumt und fahren ein Lastenfahrrad. Das jetzt nur als ein Beispiel. Da gibt es sicherlich noch andere, an denen man es auch festmachen kann. Man kann es für sich machen, weil man sich gut damit fühlt. Und wenn es viele genug tun, dann kriegt es auf einmal auch einen Mengeneffekt. Deswegen denke ich eben so, dass eine bestimmte Art von Partikularinteresse zunächst mal mir dient, aber wenn es mehr werden, auch der Gesamtheit.
Ich denke, du hast völlig recht. Ich denke, man muss, wie gesagt, tiefer bei den Wurzeln anfassen. Und Demokratie, so viel, wie sie uns an Freiheit und Mitbestimmung beschert hat, so viel hat sie uns aber auch an Stillstand gegeben, weil sie sich immer an der breiten Masse orientiert. Das ist demokratisch, das ist repräsentativ. Aber dennoch scheinen wir, und das ist das Krisengespräch der Jahre, scheinen wir uns nicht weiter zu bewegen. All diese enorm kostspieligen Klimagipfel, die es gegeben hat, was haben sie gebracht? Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne da auch keine Studien drüber. Ich glaube, wir müssen wirklich mutig auch am Demokratiekonzept arbeiten. Nicht nur das, was ich erwähnt habe, Demarchie, also dass man vielleicht auch Repräsentantenpositionen im Bundestag auslost, sodass ein völlig neuer politischer Cocktail und Mix entsteht.
Also ein Teil Gewählte, ein Teil Geloste.
Ein Teil Ausgeloste.
Ja. Ich glaube, das ist etwas, also da hätte ich wahnsinnig Lust dazu, weil ich finde, alles ist irgendwie attraktiv, was jetzt disruptiv wird. Mit dem Weiter-so, mit der Stabilität, da kommen wir sowieso keinen Schritt voran. Ja. Und für eine langsame Umwälzung über die Jahrzehnte hinweg haben wir keine Zeit. Also aus meiner Sicht bräuchten wir irgendein disruptives Element. Und wenn es sowas ist oder wenn es eine vielleicht in manchen überflüssigen Büchern plagiierende Bundeskanzlerin von den Grünen ist, Hauptsache es ist was anderes. Ich habe das Gefühl, es ist alles besser als das weiter so.
Ja. Also das wäre der ein Einstieg dazu, eben nicht nach der Routine zu verfahren, sondern eben auch Neues auszuprobieren. Das andere wäre, wenn ich mir Gedanken mache über die Demokratie, warum sollen Menschen, die sich ganz besonders verdient gemacht haben um Demokratie im Ehrenamt, die besonders viel gespendet haben, die in NGOs aktiv sind und, das lässt sich ja ganz schnell herausfinden. Warum sollten die nicht 2 oder 3 Stimmen haben? Ja? Warum hat jeder die gleiche Stimme? All die Leute wirklich, und da fühlen sich möglicherweise jetzt einige zu Recht oder zu Unrecht angesprochen, die so bequem sind und einfach die weiter so Losung haben. Nein, disruptiv. Danke für das Wort, Günther. Es gibt so viele Leute, die mit einem leuchtenden Augen von der Disruption der Digitalisation gesprochen haben. Und die hat unser Leben disruptiert, sagt man das? Weiß nicht. Disrupted, nicht? Zu unserem Vorteil, zu unserem Nachteil vielleicht. Aber das brauchen wir, diese Disruption, glaube ich, brauchen wir in der Politik. Und da brauchen wir Leute, die das anschieben, Leute, die mutig sind, Leute, die ausbrechen aus diesen Bahnen und einfach neue demokratische Umgangsformen und Rezepte mit einbringen. Und da, glaube ich, wird von den Parteien nichts kommen, weil die das als Kampfansage ansehen, weil da sie damit ihre Privilegien verlieren, auch ihre Gelder.
Genau, das hört sich schön an, aber ich hätte da irgendwie immer das Gefühl, dass da halt noch diese andere große Macht mit im Raum steht, die Wirtschaft. gegen die wir als kleine engagierte Gruppe nicht ankommen werden. Es gab ja diesen Nerz-Skandal jetzt, wo ja seit Jahren Tierschützer und Schützerinnen versuchen, die Pelzproduktion einzudämmen. Und jetzt ist in Dänemark eine Corona-Variante aufgetaucht letzten Sommer. Alle Nerze mussten gekeult werden. Und die EU hat für diese Pelzproduktion in Dänemark 1,75 Milliarden Euro bereitgestellt, um das zu retten. Wo man sich denkt, also zum einen natürlich toll, wie schnell diese Produktion jetzt beendet werden konnte. Die ist bis Anfang 2022 auch jetzt untersagt. Also da hat Corona das sehr beschleunigt, aber die Wirtschaft hat am Ende ja dann doch wieder gesiegt, weil sie doch wieder Geld in das System reinpumpen und dafür sorgen, dass es, wenn Corona vorbei ist, das sofort wieder losstarten kann und da keine Firma pleite gegangen ist. Also da kann ich als einzelne Bürgerin so engagiert sein, wie ich will, und gegen die Wirtschaft kommen wir gegen die an? Gegen die Weltwirtschaft?
Mein Gott, es gibt so viele tolle Initiativen von Menschen, die neue Wirtschaftssysteme ausprobieren in aller Welt. Neue Bankensysteme im globalen Süden, die Frauen bevorzugen, Frauen ermächtigen, ihnen mehr Geld geben als Männer zum Beispiel. Es gibt ganz viele Ansätze, aber natürlich, die Macht der Wirtschaft sitzt woanders, eben in der Produktion der Großartikel von Autos, Maschinen etc. pp. Und wie man dagegen ankommt, weiß ich nicht. Gleichzeitig, das ist eben auch das Argument, Arbeitsplätze, die zahlen Steuern und. Über die Exporte finanzieren sich dann wiederum viele andere Sachen, möglicherweise dann auch irgendwie der Rententopf und wir alle hängen damit zusammen. Aber du hast völlig recht, wir müssen neue Wege in der Wirtschaft gehen. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft, das die Bundesrepublik gehabt hat und das immer mehr abgebaut worden ist, erscheint mir ziemlich ideal. Der reine Kapitalismus ist eine Ausbeutung, ist eine Versklavung des Menschen, ebenso wie alle kommunistischen Formen. Wenn ich mir anschaue, was in Venezuela passiert, die ganzen Flüchtlinge aus Venezuela hier in Kolumbien. Es funktioniert nicht. Der Mensch, der muss ein Incentiv, der muss eine Motivation bekommen, sich wirtschaftlich zu engagieren, dass es sich lohnt, aber auch er muss wissen, dass er da nicht alle Freiheiten hat. Und das zu regulieren, zu reglementieren, das ist Politik. Und damit, das ist mein letzter Satz dazu, eine Balance zu finden, wo sich alle wiederfinden, das ist die Herausforderung.
Ich meine, es gibt ja auch Lichtblicke innerhalb der Wirtschaft oder der Vermögenden. Ich denke jetzt beispielsweise an diese Vereinigung Millionaires for Humanity, die dazu aufrufen, sie stärker zu besteuern.
Sie rufen dazu auf, sich selber mehr zu besteuern.
Sie rufen die Gesetzgeber dazu auf, höhere Steuersätze für Vermögende zu erlassen. Ja. Ja, jetzt haben wir bald alle Player durch. Die Forschung fehlt uns, glaube ich, noch. Ne? Die sind dir in deinem Werk ja auch ein großes Anliegen, die Forschenden.
Ja.
Ja. Welche Rolle könnten die denn einnehmen auf dem Weg hin zur Aufklärung 2.0?
Sagen wir mal so, das hat mit der gesamten Bildungspolitik zu tun. Und mein Eindruck aus meiner Schulzeit, aus der Schulzeit meiner Kinder, die heute zwischen 30 und 40 sind, ist, dass Schulen so wie in der Kaiserzeit Kadettenschulen sind. Man wird ausgebildet, um zu funktionieren. In der Schule wie auch an der Universität. Dass man für das Gesamtsystem funktioniert. Ja? Es gibt natürlich viele Freiheiten. Gerade so mal wie Humboldt Bildung definiert hat. Ein Leben langes Studieren, um einen Durchblick zu bekommen, um die Welt zu verstehen. Das haben wir verloren, auch im globalen Bildungssystem, im europäischen Bildungssystem. Es ist verkürzt worden, die Freiheiten, sich selbst Gedanken zu machen, sind immer weniger geworden. Also hier setzen wir ganz stark bei der Bildung an, dem Menschen wiederum mehr Freiheiten zu geben, mehr Debatte in der Schule wie auch an der Universität, das zu diskutieren, ob es wertvoll ist, das, was sie lernen, oder vielleicht auch nicht wertvoll ist. Und womit man das unnötige Wissen und die Bildung, die einem eingebläut wird, ersetzen könnte für mehr humanere Bildungsformen und Umgangsformen. Das wäre ein Aspekt. Aber auch das ist eine Forderung seit den 50er Jahren schon. Hildegard Hambrücher, die große Politikerin und Ehrenbürgerin von München, bevor sie vor 5 Jahren verstorben ist, hat seit den 50er Jahren Bildungspolitik angemahnt, mehr Freiheiten, mehr selbstständiges Nachdenken. Und das, glaube ich, haben die Schulen gerade in Bayern niemals erreicht, sondern das ist ein, wer hat das Wort vorhin gesagt, ein ganz enges Korsett, wo man entweder funktioniert oder aber rausfliegt.
Da sind wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, die uns diese ganzen Probleme eingebrockt hat, vor denen wir jetzt stehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine letzte Kurzunterbrechung und dann hören wir uns gleich nochmal.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wir sind zurück im letzten Teil unserer Sendung, der große Umbruch. Wir brauchen ihn, wir wollen ihn und wir wissen, in welche Richtung wir wollen. Aber wie können wir es schaffen? Und gibt es schon irgendwelche Beispiele? Vorhin haben wir schon darauf einzugehen, die uns Mut machen können, dass das ein realistisches Zukunftsszenario sein könnte?
Also ich brainstorm jetzt mal ein bisschen knüpfendes an, Wolfgang, was du schon gesagt hast. Ich finde diese Idee, einen Teil der Bundestagssitze über Loszuteilung zu verteilen, den finde ich eigentlich sehr charmant. Einfach, weil wir damit etwas erreichen, was ja zumindest nach deiner These auch eine Voraussetzung für die Aufklärung 2.0 ist, für den Reset ist, nämlich, dass man die Partizipation der Basis stärken. Ich denke da auch an ein anderes Beispiel, nämlich dass es ja immer wieder Ideen, Vorschläge gibt, dass die Bürger einen Teil ihres Steueraufkommens freiwillig verteilen können an Einrichtungen, die sie gut finden, die sie unterstützen möchten. Ich finde, auch das würde dazu beitragen, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich als Einzelner in dem Fall mit meinem Steueraufkommen zum Wohl der Gesamtheit beitragen. Und ich würde dann auch nochmal eine Lanze dafür brechen, für das, was du vorhin auch gesagt hast. Es sind oftmals einzelne Leute, eine kleine Gruppe von Leuten, die etwas in die Wege leiten. Ich denke jetzt da an eine noch relativ junge Initiative innerhalb der Onkologie, die sogenannte Vision Zero-Initiative, die sich für ein neues Denken in der Krebsmedizin stark macht, wo für mich in einer sehr erstaunenswerten Weise es geschafft wurde, innerhalb einiger weniger Jahre etwas zu bewegen und auch eine größere Zahl in dem Fall an Entscheidungsträgern innerhalb der Krebsmedizin hinter sich zu scharen. Was kann man sonst noch beitragen? Wo gibt es Beispiele in der Welt, die uns da einen Weg aufzeigen?
Zum Beispiel, was mir noch einfällt, NGOs in der ganzen Welt arbeiten, haben die pharmazeutischen Firmen reglementiert, indigene Siedlungsgebiete hier in Lateinamerika, die sehr viel, Kräutermedizin machen, die sehr viele seltene Pflanzen haben, die sehr viele medizinische Eigenschaften haben, die auszurauben, einfach dorthin zu gehen und eine Biopiraterie zu betreiben, sondern die jetzt eine Genehmigung brauchen und diesen indigenen Stämmen einen Teil der Gelder, die sie machen, aus der Umsetzung dieser Stoffe in medizinische Produkte, einen Teil dieser Profite rückführen müssen. Das ist relativ neu, findet aber durchaus statt und war ein langer Kampf und ist ein bisschen die Rehabilitierung des spanischen Holocausts hier auf diesem Kontinent. Und so, glaube ich, gibt es viele Beispiele. Ein anderes für Deutschland wäre, Zivilgesellschaft bildet eine Kammer. Es wird die Bundestagsabgeordneten werden nicht nur gelost, sondern Vertreter von Zivilgesellschaft bilden eine Kammer im Bundestag innerhalb der Legislative, Exekutive, die die reguläre Politik mitkontrolliert aus der Sichtweise der Gesellschaft. Einige würden sagen, vielleicht zu viel Bürokratie, weitere Verlangsamung der Entscheidung, aber das wäre eine Watchdog, ein Aufpasserhund-Funktion. Und ich glaube, das brauchen wir. Nicht so viel Gelaber, schnellere Entscheidungen und mehr Entscheidungen her vom Herzen der Gesellschaft, vom Grund der Gesellschaft. Nicht? Bottom-up, nicht top-down.
Da komme ich zu dem Beispiel, was jetzt während den ganzen Lockdowns in München, da kam es ja zu den Pop-up-Fahrradwegen, damit die öffentlichen Verkehrsmittel entlastet werden, dass sich da die Menschen nicht so anstauen. Das heißt, es wurden Fahrradwege aufgemacht, die vorher ewig lang in den Stadtgremien diskutiert wurden, aber nicht durchgesetzt wurden. Und jetzt hieß es eben, okay, die brauchen wir jetzt sofort. Und teilweise wird immer noch darüber diskutiert, ob die dann einfach beibehalten werden. Das war so eine sehr schnelle Entscheidung, die für die Fahrradfahrer natürlich hervorragend war. Und dann gibt es ja diese Schani-Gärten, das heißt, dass Außengastronomie ihre Außenbereiche vergrößern darf auf Parkplätze, was vorher nicht denkbar gewesen wäre in der Autostadt München, wo die Parkplätze heilig sind. Und während Corona war das auf einmal möglich, damit die Gastronomie ein bisschen Umsatz machen kann. Und auch dieses Jahr gibt es diese Schani-Gärten wieder und es wird immer weiter diskutiert, ob die nicht einfach wirklich ganz fest etabliert werden sollen in der Stadt. Und es ist für jetzt Nicht-Autofahrer und Fahrerinnen ist das eine tolle Entwicklung, die sehr schnell kam, allein durch die Corona-Krise. Und eben sich ganz viel Bürokratie erspart wurde auf einmal.
Das heißt da wiederum, und auch das ist ein Lehrstück aus der Geschichte, wir haben ja über die Historie gesprochen, dass wir Krisen brauchen, die Spannung von Krisen, damit etwas passiert, damit sich etwas bewegt. Insofern, etwas ist Corona eigentlich auch etwas sehr Positives, weil sich vieles in Bewegung gesetzt hat und vieles, was es uns bringt, wissen wir noch gar nicht, aber es ist in Bewegung.
Es soll doch Churchill gesagt haben, never let a good crisis go to waste.
Genau.
Es ist auf der anderen Seite schon ein bisschen erschütternd, Lisa, über welche kleinen Errungenschaften wir uns jetzt tierisch freuen, nicht? Über Schanigärten und Pop-up-Radwege. Weiß nicht, ob wir auf die Art und Weise in der Lage sind, die großen Zukunftsfragen zu lösen. Ich würde, auch wenn mir das eigentlich gar nicht zusteht, auf diese Art und Weise auch nochmal gerne einen Appell loswerden an alle, die uns jetzt zuhören, dass sie vielleicht bei der Bundestagswahl, wenn sie das nicht ohnehin tun, mal ein bisschen progressiver wählen. Das Abendland wird nicht untergehen, aber vielleicht steckt ja eine große Chance drin. Im konservativen Wahlverhalten steckt garantiert keine Chance. Da steckt nur das Weiter-so drin. Davon bin ich persönlich überzeugt.
Ich auch.
Und ich auch.
Ja, Leute, damit sind wir am Ende der heutigen Episode, wenn ich das richtig sehe. Vielen Dank an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wir hoffen natürlich, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten für sich. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am 2. Dezember. Unser Thema wird sein Lebensverlängerung um jeden Preis. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an unsere Technik, Günther Bauer, der das Ganze wieder hervorragend gemanagt hat. Und auch natürlich an dich, lieber Wolfgang, und an dich, liebe Lisa. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend.